Ja, vor uns liegt tatsächlich 3-mal Silber und 1-mal Gold von den Olympischen Winterspielen. 4 ganz schön große und schwere Medaillen. Und die 2, die diese 4 Medaillen für Deutschland geholt haben, die sitzen jetzt gleich auch bei uns am Tisch, Boris.
Ja, genau so ist es. Nämlich Laura Nolte und Axel Jung sind heute mit am Start hier.
Wir freuen uns auf Sie. Mein Name ist Christoph Böker.
Ich bin Boris Dawidowski.
Und ab geht's.
Ihr hört den BVB-Podcast.
Ja, dann willkommen aus der BVB-Geschäftsstelle an der B1 und willkommen in der BVB-Geschäftsstelle an der B1. Laura, Axel, schön, dass ihr da seid. Und es wundert euch natürlich nicht, wir haben hier tatsächlich 4 Medaillen auf dem Tisch liegen. Diese Woche schon eine Meisterschale, Boris, jetzt 4 Medaillen. Was eine Woche.
Ja, ich glaube, getoppt werden ist schwierig wahrscheinlich. Ne? Ich werde auch während der Folge wahrscheinlich ein bisschen mehr dahin gucken, als in die Richtung. Nehmt es mir jetzt schon mal nicht übel, wenn das so sein wird.
Na, ich kann es komplett verstehen.
Ja, oder? Ja.
Klingt schön.
Ja. Wahrscheinlich schon ganz schön viele Menschen so in den letzten Tagen und Wochen eure Medaillen angepackt.
Und draufgebissen vielleicht
und
auch.
Fotos mitgemacht. Und
ja, also draufbeißen getrauen sich, glaube ich, die wenigsten. Ja. Ich glaube, das wäre dann schon ein bisschen übergriffig. Ja,
ein bisschen.
Rumgeben, also ich lieb's, also ich zeige sie gerne her und bin da auch nicht irgendwie so, ah nee, fass mal nicht an, sondern wer die anfassen will, gerne. Ich finde es cool, wenn die dann sehen, ui, also ist eigentlich immer derselbe Spruch, oh, ist ja viel schwerer als gedacht. Es macht schon Spaß.
Ja, das ist immer der erste Spruch, boah, die ist ja so schwer. Wie könnt ihr denn 2 davon um den Hals tragen?
Genau, kriegt ihr schon Nackenschmerzen.
Ja, wiegt tatsächlich über 500 Gramm eine.
Ja. Oh, krass, ja. Sehr cool, auch herzlichen Willkommen auch nochmal von meiner Seite. Super cool, dass ihr hier seid. Bevor wir auf euch zu sprechen kommen, natürlich auf diese 4 schönen Dinger, die da liegen und alles, was ihr vielleicht so in den letzten Tagen, Wochen, Monaten erlebt habt. Dieses Format starten wir immer ganz gerne mit so einer Art Schnellfragerunde. Deswegen Fragen an euch beide, deswegen beide auch gerne kurz und knackig antworten. Von da komme ich her. Laura, vielleicht du.
Unna. Ich komme aus Unna.
Erzgebirge, Zschopau.
Stark. Mit diesen 3 Worten würde ich mich selbst beschreiben.
Ui, ehrgeizig, lustig und schnell.
Makes sense.
Sportlich, gemütlich, witzig.
Auch sehr gut. Wir sind ja, wie gesagt, BVB-Podcast, deswegen muss die Frage natürlich auch kommen. Wenn ich an Borussia Dortmund denke, dann?
Denke ich an Heimat auch in gewissermaßen und an den Club, den ich favorisiere auf jeden Fall.
Jürgen Klopp, glaube ich, bei mir immer zuerst.
Wobei ich dich in einem Trikot gesehen habe, das war noch deutlich vor der Zeit.
Ja, aber geschenkt gewesen. Also okay. Ich verbinde tatsächlich immer, glaube ich, als allererstes. Ja, Jugendclub, ja.
Nach Feierabend, was auch immer das dann bei euch bedeutet, mache ich am liebsten?
Nix. Also, stark. Meine Tage immer so voll. Ich bin auch mal froh, wenn man mal wirklich auch mal chillen kann.
Ja.
Ja, entweder Freunde treffen oder Computerspielen.
Kommen wir später auch vielleicht nochmal drauf zu sprechen. Auch, ja. Könnte auch Teil dieses Gesprächs heute sein. An der Stadt Dortmund oder vielleicht ein bisschen erweitert in dem Fall Region NRW oder Ruhrgebiet vielleicht auch, mag ich.
Oh, ich mag sehr gerne die Offenheit und die Direktheit, die man hier im Ruhrpott hat und die ich auch nicht verlieren werde.
Ja, die Vielfalt auf jeden Fall und ich persönlich den Hafen.
Auch stark, gute Antwort. Das würde ich gerne mal machen.
Wingsuit. Irgendwie seit Tagen denke ich darüber nach, dass das irgendwie mal auf meine To-Do-Liste sollte und dass ich das richtig gerne mal machen würde. Ich bin noch nie Fallschirm gesprungen, also ist schon noch, wäre dann noch ein Step drauf, aber Wingsuit ist, glaube ich, mega geil.
Passt so ein bisschen vielleicht in dein Spezialgebiet Risikobereitschaft.
Ja, ja, wahrscheinlich.
Wenn man in den Sachen stürzt, hätte man gar nicht die Möglichkeit
geschockt. Ja.
Ja, tatsächlich, sowas ähnliches. Debbie hat nach 2022 sogar einen Fallschirmsprung geschenkt bekommen und meinte, das lass uns das mal zusammen machen und so. Und ich meinte so, ja, lass uns doch aus dem Flugzeug springen, ist doch irgendwie cooler. Sowas in die Richtung, aber es ist jetzt noch nichts Fixes geplant.
Krass. Mit dieser Persönlichkeit würde ich gerne mal einen Pilz an der Theke trinken.
Glashäufeumlauf ist bei mir.
Ah.
Den finde ich irgendwie ziemlich cool. Ich höre den Podcast von denen sehr, sehr gerne. Ich finde, der hat coole oder gute politische Einstellungen. Ich glaube, das wäre ein guter Abend. Und der würde nicht zu lang gehen, weil der hat selber immer nicht so Bock. So wie ich es rausgehört habe.
Da würde ich eher auf Klopphose vielleicht nochmal zurückkommen. Der ist auch ein super entspannter Typ einfach. Den mag ich sehr gerne.
Wir wollen mit euch natürlich über Olympia in Cortina reden. Auch auf die Gefahren, dass ihr das jetzt schon seit Tagen und Wochen macht, ist es natürlich ganz klar, dass wir mit euch nochmal darauf schauen wollen, so ein bisschen das nochmal fühlen wollen. Laura, du warst ja tatsächlich vor 4 Jahren schon bei uns in genau diesem Podcast und hast mir oder uns damals erzählt, im Moment laufe ich von Termin zu Termin. Damals warst du auch schon mit Goldmedaille da. Jetzt haben wir dank Axel auch noch 2 Silbermedaillen hier liegen. Seitdem ihr aus Italien abgereist seid, wie sind eure Tage seitdem?
Ja, also es ist ganz schwierig. Man hat auf jeden Fall noch keinen Alltag. So ist es bei mir auf jeden Fall. Es ist eigentlich wie in 2022, dass man wirklich von Termin zu Termin eilt. Aber es ist noch mehr sogar als 2022. Vielleicht auch dem geschuldet, dass damals ja auch Corona war. Manche Sachen gingen halt auch nicht und so weiter und so fort. Aber es ist wirklich extrem viel gerade. Und es ist aber auch extrem schön. Gestern wurde ich zum Beispiel auch von meiner Heimatstadt Unna empfangen. Das war auch extrem schön. Alle Termine sind irgendwie cool, muss ich sagen. Und es ist auch eine schöne Wertschätzung und Anerkennung. Und es wäre auch schade, sage ich immer, wenn sich jetzt keiner für einen interessieren würde.
Ein riesen Mural nennt man das, glaube ich, für dich in Unna. Da haben sie die ganze Wand angesprüht.
Ja, gesehen, ja. Da ist ein riesen Graffiti mit Bob und dann ja mit der Medaille. Dann steht da aus Unna für Gold oder Gold für Unna so. Es ist auf jeden Fall richtig, richtig cool. Ich war selber überwältigt, als ich das gesehen habe.
Muss ich mir anschauen gehen.
Ja,
also bei mir genauso. Viel größerer Hype als bei den letzten beiden Spielen. Wahrscheinlich wirklich wegen Corona oder ich weiß nicht warum, aber ich glaube, Skeleton insgesamt hat dieses Jahr bei Olympia einen relativ guten Auftritt hingelegt. Also wir haben sehr, sehr viel positives Feedback bekommen. Mehr denn je, das ist schon wirklich cool gewesen. Ja, und bei mir ist genauso viele, viele Termine. Ich hatte noch keinen einzigen dabei, den ich jetzt bereut habe, dass ich da hingegangen bin. Es macht die Planung total schwer. Ich würde eigentlich gerne mal ein paar Tage Skifahren gehen oder irgendwann insgesamt mal so eine Woche Urlaub machen. Aber ja, es ist eigentlich gerade nicht möglich zu planen, weil es kommt einfach jeden Tag eigentlich eine Anfrage wieder irgendwie dazu. Und ich möchte aber eigentlich auch nirgends Nein sagen, sondern ich will das eigentlich mitnehmen und ja die Zeit jetzt erstmal auskosten. Das ist wichtig. Wir müssen Werbung für unseren Sport machen. Der ist leider sehr klein und Nischensportart. Deswegen sind die Termine, haben auf jeden Fall hohen Stellenwert bei mir gerade.
Weil du gerade klein und Nische und Werbung sagst, mir ist eine Sache aufgefallen. Ich habe mit meinen Kindern sehr viel Olympia geguckt. Das ist, was ich immer so schön finde. Das ist wirklich was, was die Leute nochmal vom Fernseher versammelt. Und ich hatte schon so das Gefühl, diese ganzen Drohnenflüge haben gerade euren Sport nochmal auf ein anderes Level gehoben. Jetzt fehlt mir so ein bisschen die Kenntnis, wie lange schon Drohnen hinter euch herfliegen, aber da habe ich es jetzt wirklich zum ersten Mal so richtig erlebt und ich fand es ultra geil. Ja, muss man wirklich, auch meine Kinder haben es gefeiert ohne Ende.
Es war tatsächlich auch das erste Mal. Die haben das im Oktober, nee, im November, wo wir in Cortina waren, das erste Mal geprüft oder getestet, ob das bei uns möglich ist, weil es ja doch was anderes ist, wegen ja, der Enge. Du hast ja teilweise so, fliegst ja selber durch die Röhre und durch Sonnensegel durch, nicht wie bei Formel 1 oder Ski Alpin, wo du einfach alles offen hast. Das Fernsehproduktionsteam hat mega viele coole Ideen. Ich habe mich mit denen gequatscht dann vor Ort und habe gefragt, warum wir das nicht schon eher gemacht haben oder warum es nicht schon im Weltcup drin ist. Es ist eine Frage des Preises. Die IBSF kann sich es nicht leisten oder möchte es sich nicht leisten, also internationaler Verband. Deswegen sind wir halt schwer vermarktbar, wenn wir auch nicht irgendwie schaffen, irgendwie zu investieren oder so. Es ist, glaube ich, ein echt schweres Thema.
Zu den Drohnenflügen habe ich auch extrem viel positives Feedback bekommen, dass das alle total cool fanden und mal eine ganz andere Perspektive halt eben war. Für uns, für die Videokorrektur, war es ein bisschen schwieriger dann teilweise, weil der eine wurde von hinten gefilmt, der andere von der Seite und so. Aber ist ja auch alles fein. Ich fand es auch mega cool, dass sie es gemacht haben.
Ich fand das bei euch beeindruckend. Ich fand es aber auch ziemlich beeindruckend bei so Sportarten wie Ski Alpin, weil du meintest, ne, ist natürlich dann nochmal was anderes, weil es viel offener war. Aber ich fand bei euch und auch bei so einem Thema wie Ski hat man dann nochmal wirklich gesehen, wie unfassbar schnell das einfach ist und rasant, was man jetzt aus so einer normalen Perspektive, wie vielleicht bei den Olympischen Spielen davor, so als Zuschauer gar nicht vom Fernseher versteht, vielleicht, wenn man es nicht selber natürlich gemacht hat. Deswegen, das war krass. Axel, was du gesagt hast und Laura gleich gerne auch, Stichwort nicht so ganz planbarer Alltag und Termine, die man vielleicht dann nicht bereut. Ich hoffe, das bleibt nach heute so. dass das Gespräch dann auch dazu gehört. Aber Laura, vielleicht nochmal zu dir. Wir haben natürlich auch Recherche gemacht, vor allem auch bei Instagram. Ein bisschen Insta-Research gemacht und deine Tage sind natürlich gerade besonders gut gefüllt. Ich glaube, du warst erst in Herzogenaurach beim Sponsor. Dann, was du gerade angesprochen hast, in deiner Heimatstadt mit der Ehrennadel vom OB, glaube ich, ausgezeichnet, plus Mural Graffiti, was Christoph gerade schon meinte. Dann gab es, glaube ich, noch Fanpost in den letzten Tagen, die du geöffnet hattest.
Das fand ich sehr rührend.
Unter anderem von einem kleinen Kind, was dir, glaube ich, sogar extra ein Bild gemacht hat. Und diese ganzen Dinge, die du gerade selber aufgezählt hast, super viele Eindrücke, glaube ich, die so ein bisschen gleichzeitig auf dich oder auf euch einprasseln. Beschreib doch mal vielleicht noch mal kurz so ein bisschen, was geht einem da eigentlich durch den Kopf, wenn man das alles so erlebt, Tag für Tag oder Stunde für Stunde, oder realisiert man das vielleicht sogar noch gar nicht so richtig?
In den Momenten realisiert man es meistens wirklich gar nicht so richtig. Das ist auch so surreal, auch was ihr angesprochen hattet mit den Autogrammkarten. Dann waren da Bilder teilweise bei von Kindern, die mir da was Schönes gemalt haben. Ich habe auch generell super viel Feedback auch von Eltern teilweise bekommen. So, ja, meine Kinder haben so mitgefiebert und so. Und das ist so schön zu hören, weil das ist auch das, was wir ja machen wollen. Wir wollen ja eine Inspiration sein, auch für die Kinder, dass die Lust auf Sport haben und dass sie vielleicht auch Idole haben. Und das ist mega cool. Das ist auch so mit das schönste Feedback, finde ich. Und ja, all diese Termine, es ist wirklich surreal. Wenn ich das meiner kleinen Laura damals gesagt hätte, mir als kleine Person, sag ich mal, dass ich irgendwann mal auch in Unna einen Graffiti von mir vorfinden werde und dass es einen Empfang gibt, wo so viele Leute aus Unna kommen, das hätte ich mir gar nicht irgendwie erträumen oder vorstellen können. Das war wirklich, ist sehr rührend. Auch alles andere extrem schön. Viele Fernsehsachen jetzt auch mit dabei gehabt. Und es ist einfach schön, dass wir die Aufmerksamkeit und die Wertschätzung dann auch bekommen.
Du hast ja diesen einen Brief von dem Kind, was du da geschickt bekommen hast, auch extra in deine Insta-Story gepackt und mit all den Rechtschreibfehlern, die dann halt irgendwie drin sind. Aber ich denke so, wenn du das aufmachst und merkst, da hat sich so ein kleiner Mensch hingesetzt und geschrieben, ich bin so eine Art Vorbild, das ist schon Wahnsinn, oder?
Ja, das berührt einen wirklich extrem. Es ist was anderes als eine normale Autogrammanfrage natürlich, dass man einfach wirklich so ein Bild gemalt bekommt. Auch gestern in Unna bei dem Empfang haben mir noch einige Kinder Bilder mitgebracht, die sie gemalt hatten. Und das berührt mich wirklich so sehr, weil ja, diesen Aufwand muss man sich natürlich als Kind erstmal machen. Man schaut das, man fiebert mit und sagt dann, oh, ich möchte gerne der Laura ein Bild malen und auch gerne ein Autogramm von ihr haben. Es berührt einen wirklich sehr und ist sehr, sehr schön.
Ja. Axel, ich habe bei dir auch so ein bisschen bei Insta gestöbert. Erstmal fand ich interessant, dass du in der Fernsehsendung gesagt auch ganz explizit schon gesagt hast, das wird für euch auch eine immer wichtigere Plattform. Also so, ne, dass das ja natürlich auch, wenn du viele Follower hast, hast du gleich eine andere Plattform. Können wir gleich noch drüber reden. Was ich interessant finde, ist, dass viele so eure Videos aus dem deutschen Haus rauskramen. Ja, da wurde viel gefeiert und so weiter und so fort. Ich fand eher dein Off-Season-Video richtig gut, weil es ist ja man bei Instagram gerade viel auch mit Sound arbeitet und dann hast du mit so einem Sound gearbeitet, so geht der Junge auch mal in die frische Luft, geht der auch raus und im Grunde hast du nur vorm Rechner gesessen und Ego-Shooter gespielt. Erzähl mir mal, wie übertrieben ist das? Also wie ist deine Off-Season tatsächlich?
Also die Off-Season ist schon so, dass ich spiele schon wirklich sehr, sehr gerne Computer.
Nicht raus.
Ich bin super aktiv. Also ich glaube, ich habe auch einen sehr aktiven Freundeskreis. Wir versuchen schon immer sehr viel unterschiedliche Sachen zu unternehmen. Aber ja, so wie Laura schon gesagt hatte, also nicht nur in der Off-Season, also auch in der Saison ist mir das Computerspielen brutal wichtig. Das ist so mein Rückzugsort, wo ich so ein bisschen... Also ich habe da teilweise einen 180er Puls und drehe durch und bin wütend, aber trotzdem beruhigt es mich und settelt es. Ja. Also das fing auch tatsächlich in der Olympiasaison 22 während Corona an mit meinem Bruder zusammen, weil wir uns halt selten sehen konnten. Ja. Ich habe halt wegen Corona wirklich komplett drauf verzichtet, eigentlich in der Zeit Freunde und Familie zu sehen, um einfach das Risiko so niedrig wie möglich zu halten. Und da ist dann irgendwie so eine schöne Tradition entstanden, dass wir vor allem... also mit dem Zocken gemeinsam angefangen haben und dann haben wir das immer abends vor dem Wettkampf gemacht. Oh, und da war das so ein bisschen irgendwie die Tradition. Darüber haben wir uns abgedatet. Ich habe gesagt, wie lief es im Training. Gleichzeitig hat es mich aber total abgelenkt, dass ich überhaupt nicht so über den Wettkampf nachdenken musste, sondern total entspannt war. Fand ich eigentlich ganz cool und es hat sich eigentlich bis heute gehalten.
Und Social Media für euch beide so ein richtig großer Hebel mittlerweile? Wie seht ihr das? Weil du hast letztes Mal auch erzählt, vor 4 Jahren sind so 4.000, 5.000 Follower dazugekommen. Wie ist das jetzt bei euch? Wie sehr spürt ihr das jetzt gerade?
Schon doll. Also diesmal waren es 10.000 Follower, glaube ich, die ungefähr dazugekommen sind. Und es ist auch cool, weil es ist eine Plattform, die wir brauchen, weil die Fernsehzeiten, die wir dann teilweise bekommen, sind natürlich auch begrenzt. Und über Social Media kann man halt einfach nochmal mehr behind the scenes, sag ich mal, zeigen. Ja, so quasi mal seine eigene Vorberichterstattung vielleicht machen irgendwie. Wer ist man als Person und was erlebt man so drumherum, abseits von der Minute, die wir ungefähr im Eiskanal verbringen?
Ja, bei mir ganz genauso. Also ich bin, glaube ich, nicht besonders gut im Social Media Game. Jetzt nach mit Olympia hat es schon ganz gut funktioniert. Also ich habe jetzt auch über 10.000 Follower dazu bekommen. Bin jetzt bei 18.000, das ist halt immer noch ein Schiss im Vergleich zu vielen anderen Sportlern. Ja, es ist, also mich nervt es eigentlich mehr, das Thema, weil es halt so eine Wichtigkeit hat, die nicht leistungsbasiert ist, sondern ich als Sportler stehe halt mehr auf, dass du erfolgreich bist, klar, weil du was investierst und was gut bist. Und im Instagram-Game ist es halt einfach super viel Zufall, Glück. Einfach durch einen Algorithmus wirst du auf einmal, irgendein Video wird gepusht und dann bist du auf einmal über Nacht irgendwie ein Star in deiner Bubble. Ja, ich poste halt regelmäßig Trainingsvideos oder so, das juckt wirklich niemanden. Dann bei Olympia habe ich halt gemerkt, ja okay, wie ich eine Suppe auf dem Tanzfloor nachts um 3 esse, das kam gut an. Dann hatte ich ja das Video im Olympischen Dorf, wie ich nachts um 5 ziemlich betrunken eine Pizza selber in den Ofen geschmissen habe, weil niemand von den Köchen da war im Olympischen Dorf.
Das ist schon guter
Das ist super viral gegangen. Das hatte nach weniger als 24 Stunden über 1 Million Aufrufe, also davon träume ich sonst. Musste ich ja leider löschen. Der IOC fand es nicht gut. Das IOC, ja, kann ich auch ein bisschen verstehen. Ich meine, es war ein besoffener Sportler, der irgendwo in einem Bereich war, wo er nicht zu sein hatte und Pizza für andere gemacht hat. Ja, dann, das war dann eigentlich auch der Grund, warum ich das Video mit dem Computerspielen gemacht habe, weil ich gemerkt habe, hey, die Leute interessiert es eher so ein bisschen, wer ist die Person dahinter. Mhm. Ja. Fällt mir aber immer super schwer, mich so darzustellen, weil ich irgendwie, ich denke halt, ich bin Sportler und ich sollte mein sportliches Zeug darstellen, aber ich habe das Gefühl, so eigentlich der reale Charakter, ein bisschen witzig sein, kommt eigentlich viel besser an und ist viel wichtiger. Und ich versuche es jetzt, aber mal schauen, wie es klappt.
Also schon so eine gewisse notwendige Balance würdest du oder würdet ihr beschreiben zwischen, ja, wir brauchen das als eben noch etwas nischigere Sportarten so, um eben mehr Leute zu erreichen. Aber wie du es gerade sagst, es liegt jetzt nicht im Vergleich zu anderen Sportlerinnen und Sportlern vielleicht so krass in deinem Naturell sozusagen jetzt hier jeden Tag, ich mache den krassesten AD-Content.
Ja, ganz genau, definitiv. So. Ja. Also mir fällt es gar nicht einfach, das zu machen. Ja. Ich habe ein paar Ideen, aber also ich würde sagen, 50% der Videos oder so, die ich hochlade, lösche ich kurz, bevor ich es hochlade, weil ich mir dann, ist doch irgendwie doch peinlich. Oder ja, weiß nicht, soll ich das jetzt machen? Ja. Aber ja, das Ding ist halt extrem wichtig. Also vor allem war es bei mir so, nach Peking 22 mit der Olympiasilbermedaille, dachte ich mir, jetzt gehe ich bestimmt durch die Decke und werde coole Sponsoren bekommen etc. Und alles wird geil. Ja, nichts. Das war halt dann auch Ukraine-Krieg, bloß Corona. Wirtschaftliche Situation war echt nicht ganz so easy und cool. Da hat niemand Bock, Geld in ein Skelett zu investieren. Also da muss schon wirklich irgendwie eine private Verbindung dahinter stehen, dass du einen guten Sponsor bekommst, der dich unterstützt. Deswegen, es geht eigentlich bei uns nur über Instagram, weil mein Helm morgens um 9 auf einem Freitag im ARD ist, guckt sich niemand an. Aber wenn ich halt, keine Ahnung, 50.000, 100.000 Follower auf Instagram habe und kann darüber Werbung machen, dann habe ich einen Mehrwert für einen Sponsor. Und deswegen ist Instagram für uns eigentlich das Allerwichtigste, um mit unserem Sport Geld zu verdienen.
Ja. Man kann ja aber auch gleichzeitig dann, glaube ich, nicht sagen, dass so Olympia an sich, jetzt zum Beispiel nochmal konkret auf Italien zu sprechen zu kommen und dann vielleicht auch eure Aktivitäten rund um das Deutsche Haus, waren ja schon von größerem Interesse. Ich habe gesehen, es gab zum Beispiel recht reichweitenstarke, glaube ich, Streamer und Influencer, die dann auch zu euch gekommen sind. Das habe ich auch gesehen in der Recherche. Und natürlich ist man dann wahrscheinlich nochmal ein bisschen interessanter, wenn man sich dann mit so einer Medaille, ob Gold oder Silber, dann in so einen Stream setzen kann oder nicht. Also das, ne, funktioniert ja wahrscheinlich schon so, aber ich verstehe natürlich trotzdem, was ihr meint. Vielleicht nochmal kurz auf jetzt Olympia in Cortina zu sprechen zu kommen. Es gab ja schon unterschiedliche, sage ich mal, Statements oder Aussagen oder auch Meinungen von Athletinnen und Athleten, was so konkret so Themen wie Stimmung vor Ort, Fannähe und das Ganze drumherum und so betrifft. Also Olympia als Event an sich, würde ich mal sagen. Wie war da euer persönliches Empfinden, vor allem im Deutschen Haus? War zumindest mein oder unser Gefühl, kam schon stets rüber, so okay, Team Deutschland versteht sich schon so super gut, nicht nur durch solche Aktionen, wie du gerade beschrieben hast, irgendwie morgens zusammen feiern oder so, sondern ihr habt auch generell einfach als Repräsentantinnen und Repräsentanten für Deutschland einfach Bock auf dieses Event und so. War das vielleicht nur exklusiv bei euch als Team Deutschland so? Oder wie habt ihr das vielleicht auch von anderen Nationen oder Sportlerinnen und Sportlern erlebt, wie die Olympia an sich so empfunden haben vor Ort direkt?
Also ich glaube, wir hatten da in Cortina auch mit am meisten Glück einfach mit dem Standort. Cortina, ich muss sagen, die Stimmung war super. Sowohl in der ganzen Stadt, ich habe da auch einmal eine Foodtour in der Stadt gemacht gehabt. Da war extrem viel Olympia-Flair zu spüren. Das heißt, in der Stadt, die Leute hatten Lust auf Olympia und die Innenstadt ist auch klein und süß. Das war schon echt cool. Klar, dann hatten wir da auch ein olympisches Dorf und vor allem halt eben das Deutsche Haus. Das hat auch, glaube ich, viel für uns rumgerissen. Auch zum Beispiel, aber die Schweizer hatten ein Schweizer Haus da, die Österreicher ein österreichisches Haus, dann die Italiener noch natürlich. Und ich glaube, dass in Cortina sich schon halt so viel gesammelt hat und dass so der mit der Hauptspot war. Ich hatte auch zum Beispiel Bekannte, die vorher noch in Mailand waren und dann zu uns nach Cortina zum Zuschauen gekommen sind. Und die meinten auch, in Cortina war viel bessere Stimmung, war viel cooler. Und deswegen, glaube ich, hatten wir echt Glück. Das Einzige, was so ein bisschen schade war, ist, natürlich an der Bahn war es für die Zuschauer nicht ganz zuschauerfreundlich. Die war halt ja noch, naja, halb fertig. Und da wurden wir auch ziemlich durchgehetzt, sage ich mal. Das würde ich mir nächstes Mal auch anders wünschen, denn man ist gerade aus dem Bob oder vom Skeleton runter, dann wurde man schon zu den Interviews gerissen, dann direkt zur Medaillenzeremonie und dann direkt wieder zurück zu den Interviews. Und da hatten wir vor Ort nicht so viel oder eigentlich gar keine Zeit mit den Leuten, die extra für uns gekommen sind.
Und die Luftlinie gefühlt 20 Meter neben euch
war. Ja, deswegen. Und das war echt, das war ein bisschen schade, finde ich, weil klar, manche sind danach mit ins Deutsche Haus zum Feiern gekommen, manche aber halt auch nicht und mit denen hätte man noch gerne mehr Zeit verbracht. Aber ansonsten fand ich es doch sehr gelungen von der Stimmung, oder?
Ja, also würde ich mich komplett anschließen. Also ich glaube, es gibt immer Sachen, die man kritisieren kann und auch sollte. Ja, die kritischen Stimmen, die ich jetzt so im Social Media gesehen habe, das ist halt meistens, glaube ich, auch die, die mit der eigenen sportlichen Leistung nicht ganz zufrieden waren. Und dann fällt es halt auch, oder ja, ist mal ein bisschen gereizt, dass man das noch ein bisschen mehr fokussiert. Ich glaube, es ist eine unfassbar große Veranstaltung, wo nie alles perfekt sein wird. Also Olympia ist für uns eigentlich immer, sage ich mal, der schlecht organisierteste Wettkampf. Normalerweise ist unser Training auf Wettkampf schon immer ganz gut abgestimmt. Bei Olympia ist das halt, du musst einfach akzeptieren, dass es nicht ganz so geil ist. Das ist eher auf Fernsehzeiten. Dann ist es, muss es natürlich auch weltweit gleichzeitig irgendwo gestreamt werden. Deswegen müssen auch die Übertragungszeiten oder Wettkampfzeiten sind dann ein bisschen merkwürdig teilweise. Ja, aber wenn du dich davon nicht beeinflussen lässt, dann hast du eigentlich trotzdem eine gute Zeit. Und ich fand, Italien hat es, ja, dafür, dass es so schnell war und dass es eigentlich bis vor einem Jahr noch nicht mal feststand, ob wir zum Beispiel mit Bob Roland Skeleton überhaupt in Italien sein werden, haben sie es richtig gut gemacht. Und ich kann mich eigentlich so, Cortina, ja, das Ambiente etc., das war schon eine so geil. Wenn du da noch ein gutes Rennen hast, dann ist es eigentlich unmöglich, keine gute Zeit zu haben. Aber ja, für, zum Beispiel für die Fans war es schon echt richtig mies. Also die durften auch nichts mit reinnehmen, was an Stimmung. Also mein Fanclub hat eigentlich immer eine Trommel, eine riesengroße dabei, eine fette Box, weil die ein paar Lieder abspielen wollen, musste alles abgegeben werden. Dann durftest du dir drinnen eine Glocke kaufen. Am nächsten Tag, wenn du da wieder hingekommen bist, musstest du sie wieder abgeben. Oh. Die haben doch so, also das ist so eine... So ein Schwachsinn bei dem organisatorischen Zeug. Also ja, das IOC will ganz viel Geld verdienen und uns wird es schwer gemacht, überhaupt mit dem Event irgendwas möglich zu machen.
Wie kommt man dazu, den Bob und oder Skeleton-Sport überhaupt auszuüben? Axel, bei dir konkret war es ja erst Skisprungschanze, dann Skeleton. Jetzt hast du gesagt, Wingsuit wäre auch nicht schlecht. Also mal gucken, was da noch so kommt.
Die Veranlagung ist da, ja.
Die Veranlagung scheint gegeben zu sein, ja. Gehört ein bisschen Risikofreude, vielleicht auch bezogen auf euch beide gerne Antworten, einfach so ein bisschen mit dazu, wenn man das macht, was ihr beide macht und sehr gut macht?
Ja, safe. Also ich glaube, du kannst kein Angsthase sein und unseren Sport machen und dann vor allem erfolgreich in unserem Sport sein. Aber es ist, finde ich, wie mit allen, es kommt halt ein Gewöhnungseffekt. Also beim Autofahren, wenn du das erste Mal im Auto steigst in der Fahrschule, hast du auch Schiss und alles ist überfordernd und viel zu viel und irgendwann ist es halt eine Normalität. Ist jetzt bei uns nicht ganz so, dass es so komplett normal wird, weil es kann schon wirklich einfach immer was passieren. Dieses Sicherheitsgefühl sollte schon da sein, dass du es nicht zulässig nimmst, aber ja, es ist... Gehört eine Risikobereitschaft da, aber es wird mit dem Alter auch ein bisschen entspannter, dass man einfach einen Erfahrungswert hat und weiß, hey, ich krieg das schon hin.
Und Laura, was motiviert denn jemanden wie dich, sich mit bis zu 140 Stundenkilometern in den Eiskanal zu stürzen?
Ja genau, also mein Weg kam damals aus der Leichtathletik halt. Viele beim Bob kommen aus der Leichtathletik. Tatsächlich habe ich auch hier in der Roten Erde, im Stadion Rote Erde immer trainiert und da war dann halt eine Bob-Gruppe, die mich dann irgendwann mal gescoutet hat und gesagt hat, hey, möchtest du das nicht mal ausprobieren? weil wir haben im Endeffekt ein ziemlich ähnliches Training im Sommer auch wie die Leichtathleten, also sowohl Skeleton als auch Bob jetzt. Wir müssen ja schnell laufen können, um den Skeleton oder Bob anschieben zu können. Und deswegen brauchen wir Sprintfähigkeiten als auch gute Kraftfähigkeiten. Und das ist ja auch das, was die Sprinter in der Leichtathletik, sag ich mal, auch trainieren. So kam der Weg dann dahin und ich muss sagen, mir hat es einfach von Anfang an so viel Spaß gemacht. Klar, bei der ersten Fahrt war ich extrem nervös, aufgeregt, hatte Angst, alles. Und habe auch mich kurz gefragt, warum ich das jetzt mache. Aber ja, wenn dann so eine gewisse Normalität, wie Axel schon beschrieben hat, dazukommt, macht das super viel Spaß. Auch immer so irgendwie an dieser perfekten Linie zu arbeiten und versuchen, es hinzubekommen, so einen Lauf so perfekt zu treffen, in den Flow zu kommen. Das macht mir sehr viel Spaß. Und dann bei uns auch jetzt spezifisch im Bob dann noch, dass man das als Team auch zusammen erleben kann, finde ich auch extrem cool. Ich fahre ja seit 2018 jetzt auch schon mit Deborah Levy zusammen. Wir haben da natürlich eine tiefe Freundschaft und das macht es auch nochmal sehr besonders. Ja, deswegen würde es für mich jetzt auch keinen Weg mehr daraus geben, will ich gar nicht erstmal.
Axel, ich muss dich mal fragen, beim Skispringen gibt es ja, ne, da fängst du einfach bei einer sehr kleinen Schanze an und arbeitest sich dann immer höher. Geht es dann beim Skeleton so, dass du, keine Ahnung, anfängst und nur die letzten 5 Kurven am Anfang fährst? Oder musst du das ganze Ding, sagt dir irgendwann einer so, hier ist der Schlitten, da geht's runter, versuch mal.
Ich würde sagen, das würde in, ja, wahrscheinlich 10 von 10 Fällen im Krankenhaus enden. Also es wäre einfach nicht möglich. Oder du würdest einem Sportler, selbst wenn er am Ziel ankommt, hätte er danach so viel Angst und so viel Schiss davor, das nochmal zu machen. Nee, wir machen das genauso. Also wir lernen eine Kurve oder eine Bahn dann einfach von weiter unten oder wenn jemand anfängt. Jetzt mit unserem Erfahrungswert, jetzt wenn du in der Weltspitze bist und das schon ein paar Jahre machst und dann kommst du auf eine neue Bahn, wie zum Beispiel Cortina, dann können wir eigentlich meistens direkt von oben anfangen. Aber selbst da gibt es auch Fälle, wo man sagt, hey, wir fangen lieber erstmal vom Darmstadt, also vom Rodel Darmstadt an, um das Risiko erstmal gering zu halten und dann arbeitest dich hoch. Aber ja, genau. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch zweimal mit Family and Friends in Winterberg Skeleton gemacht und es gab ein paar blaue Flecken und Schürfwunden, aber grundsätzlich würde ich sagen, hatten eigentlich alle richtig viel Spaß. Die meisten wollten auch mehrfach fahren. Also es funktioniert. Man kann das auf jeden Fall auch noch mit Ü30 das erste Mal machen.
Okay.
Das ist schon gut zu hören.
Ja.
Vielleicht mal gucken.
Looking at you, Boris.
Ja, ich gucke jetzt nicht mal nicht in deine Richtung zurück. Ja. Laura, Stichwort perfekte Linie hast du, glaube ich, gerade gesagt. Das würde mich auf jeden Fall auch nochmal so ein bisschen im Detail interessieren. Also einmal die Frage vielleicht, was ist bei euren beiden Sportarten wichtiger, eine perfekte Linie oder eine möglichst hohe Geschwindigkeit oder vielleicht beides so im Vergleich zueinander? Und was sind vielleicht gleichzeitig auch so ein bisschen Fähigkeiten, die in euren Sportarten entscheidend sind, wo die Zuschauer vor allem zu Hause vom Fernseher irgendwie das vielleicht nicht so richtig auf dem Schirm haben, so was da genau jetzt bei euch vor Ort passiert, auf was ihr wirklich alles achtet und nicht nur, dass ihr irgendwie möglichst schnell anlauft, euch dann da reinschmeißt und dann gib ihm die Bahn entlang sozusagen, so was sind diese beiden Dinge?
Ja, also eine Geschwindigkeit entsteht meistens durch eine perfekte Linie, sag ich mal. Aber man darf es auch nicht überperfektionieren wollen. Also ich sag mal so, bei uns im Bob ist es so, wir schieben ja erst an, dann springen wir rein und dann habe ich vorne 2 Lenkseile als Pilotin und ich lenke mit den Lenkseilen. Und prinzipiell sagt man, desto weniger man lenkt, desto schneller ist man eigentlich. Weil jedes Mal, wenn ich lenke, dann stelle ich die Kufen auf dem Eis quer und das macht natürlich eigentlich langsamer, als wenn die schön geradeaus laufen. Aber wenn ich zu wenig lenke, dann ist das an manchen Stellen auch ziemlich kritisch und dann würde ich auch stürzen im Falle der Fälle. Deswegen muss man so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich lenken. Und wir gehen auch vor jedem Training immer die Bahn zu Fuß ab und schauen uns auch wirklich an, vor allem wenn wir neu auf einer Bahn sind. Okay, wie lang ist eine Kurve? Was hat die für einen Radius? Wo sind Druckpunkte? Wo muss ich lenken und wo nicht? Also es ist schon wirklich sehr viel Millimeterarbeit. Und nach jedem Trainingslauf machen wir auch Videoauswertungen mit den Trainern. Die stehen immer in der Bahn, filmen und dann gibt's nach jedem Lauf eine Videoauswertung, Korrekturen, wo kann ich vielleicht ein bisschen eher auf Null zurückstellen, sag ich mal so, aufhören zu lenken, wo muss ich ein bisschen mehr lenken. Also es ist schon sehr viel filigrane und präzise Arbeit, was man so gar nicht denkt. Also ich werde auch oft gefragt, ob ich überhaupt lenken muss. Ja. Muss ich, sonst würden wir auf jeden Fall gar nicht ankommen.
Das würdest du wahrscheinlich oben und dann umkippen.
Genau, bumsen, genau.
Um es jetzt mal wirklich ganz amateurmäßig zu sagen, ja.
Total. Und genau, Fähigkeiten, glaube ich, braucht man da auch, wie Axel schon gesagt hat, auch generell in unserer Sportart auch so ein bisschen Risikobereitschaft. Denn vor allem auch, ja, man muss auch mal das Risiko eingehen und sich trauen, nicht so viel zu lenken, weil das ist meistens das, was den Leuten schwerfällt. Man denkt immer, wenn man lenkt, hat man Kontrolle und lenkt ganz viel. Aber man muss ihn manchmal auch fliegen lassen, den Schlitten. Und das würde ich so sagen. Genau.
Ja, würde ich mich komplett anschließen. Also ich würde auch sagen, den perfekten Lauf, also den gibt's eigentlich wirklich nicht bei uns. Das ist so schwer. Also was ist perfekt? Es gibt immer irgendwas zu verbessern. Und das Ding ist halt, ja, wie Laura schon gesagt hat, also selbst wenn du einen perfekten Lauf hast, dann ist das nächste Ziel, den mit weniger Lenkeinsatz hinzubekommen. Bei uns ist es genauso. Also ich lenke halt nicht mit den Händen, sondern mit dem ganzen Körper. Ganz viele verschiedene Möglichkeiten bei uns, wie wir lenken. Also das Geringste ist, sag ich mal, nur mit dem Kopf so hin und her. Dadurch.
Damit machst du auch schon was?
Ja, genau. Okay. Also auf einer langen Geraden zum Beispiel, also wo jetzt nicht in der Kurve, wo Druck ist, aber auf einer Geraden. Wenn ich jetzt einfach meinen Kopf nach links nehme, drückst den Wind nach rechts, dann kann ich auf einem langen Weg nach links fahren. Genauso mit den Füßen, kannst du wie so ein Steuerboot am Flugzeug hinten. Genau, dann ansonsten arbeiten wir natürlich viel in den Schlitten rein, mit den Schultern und den Knien. Ja, mich macht das immer wütend wie Sau, wenn Leute sagen, macht ihr überhaupt was, ihr liegt da nur drauf, ist ja nur ein Brett. Ja, nein, natürlich nicht. Also können es ja tausende, zigtausende Leute und ja, wahrscheinlich einfach der dickste Mensch der Welt wäre der schnellste. Also wir lenken schon sehr, sehr viel und wenn wir nicht lenken würden, dann ja, würden wir halt auf jeden Fall uns jedes Mal sehr stark verletzen. Genau. Ja, und was sind sonst an Fähigkeiten? Ich finde, es ist brutal viel Perfektionismus, also nicht nur in der Bahn, sondern einfach, dass du bereit bist, unfassbar viel Material zu testen. Also wir fahren eigentlich fast nie zwei Läufe am Stück dasselbe Material.
Oh.
Es gibt unendlich viele verschiedene Kufen, es gibt verschiedene Setups im Schlitten, es gibt so viel immer zu testen und es ist halt ermüdend und total anstrengend, weil meistens, ich sag mal, 9 von 10 Tests bringen gar nichts, die machen dich schlechter, aber die müssen gemacht werden, weil also du musst ja immer weiter testen und testen und testen und irgendwann hast du das eine Ding, ah ja, das hat funktioniert und jetzt bist du wieder ein Stück besser und dann machst du wieder die nächsten 20 Tests und wieder bringen die nichts, aber es ist halt irgendwie geil, dann immer so diese Nadel im Heuhaufen zu finden und das funktioniert nur, wenn du perfektionistisch mit dem Team immer weitermachst und vor allem auch abseits der Bahn, wir müssen super viel Schlittenbau machen, also die ganzen Einstellungen am Setup mit den Ingenieuren, also was da mittlerweile alles gemacht wird mit KI-Berechnung, Aerodynamik etc. Das ist ermüdend, anstrengend, aber auch unfassbar interessant und macht viel Spaß.
Das geht ja auch super viele Sekunden, ne? Die, ja. Wenn du die rausholst, ja, ja, kann das schon einen Unterschied machen. Ja.
Voll, wir suchen Hundertstel und das ist aber auch das Schwierige teilweise, was Axel meinte, dass 9 von 10 Tests nichts bringen, weil es sind ja wir, die runterfahren. Also und du musst ja auch wirklich zweimal gleich fahren und das passiert sehr selten, aber du musst zweimal ähnlich fahren und zumindest am Ende einschätzen können, okay, der eine Lauf, da hatte ich einen kleinen Fehler, das war vielleicht 5 bis 10 Hundertstel, ja, um halt rauszufinden, okay, war jetzt die eine Kufe schneller oder die andere, sag ich mal. Das ist schon sehr, sehr schwierig, weil es nicht so einen Labortest, sag ich mal, richtig gibt. Klar, das kann man vorher alles berechnen, aber wir sind am Endeffekt die, die dann die Entscheidung treffen und sagen, das eine war jetzt schneller als das andere.
Es ist super witzig, das, was du gerade angesprochen hast, mit den ganzen Details, also super viel erstmal, wie viel da wirklich hintersteckt, so, das ist krass. Aber auch so ein Thema mit Ingenieursarbeit und so weiter und so fort, das ist witzig, dass du es gesagt hast, weil wir haben tatsächlich uns auch eine Frage aufgeschrieben, die so ein bisschen den Vergleich auch mit so einem Thema wie Formel 1 zieht, so, wo da ja irgendwie auch so ein bisschen der beste Fahrer kann mit einem mittelmäßigen Auto, sage ich mal, auch nur so gut eigentlich fahren, wie das Auto es zulässt. Deswegen hätte mich das nochmal oder uns interessiert, so wie viel Prozent, sage ich mal, eures ja, Erfolgs oder Misserfolgs eurer Performance liegt dann wirklich konkret vielleicht in Prozentzahlen an einerseits dem Equipment, was euch zur Verfügung steht oder der Entwicklung dieses Equipments, wie weit das ist und dann plus auch noch die Bahn an sich. So jetzt, also was würdet ihr sagen, jetzt so die Olympiabahn konkret jetzt in Cortina, wie war die vielleicht unterschiedlich zu anderen Bahnen, auf denen ihr trainiert habt oder auf denen ihr schon gefahren seid? Also könnt ihr das irgendwie so zusammen ins Verhältnis stecken im Vergleich zu jetzt eurer eigenen Trainingsvorbereitung, Leistung und so weiter?
Also erstmal, wir sind Formel 1, aber ohne Luxus. Wir haben jetzt nicht so ein Riesenteam immer mit dabei, ja, sondern wie Axel auch schon gesagt hat, wir stehen super viel selber auch in der Garage. Ja. Aber an sich ist es so und es macht auch einen riesen Unterschied bei uns. Mit der FES haben wir da wirklich extrem gute Bobs und auch Skeletons mittlerweile. Da kannst du ja gleich nochmal was zu sagen wahrscheinlich. Ja, vor allem im Zweierbob läuft das richtig gut. Und man sagt so, dass das grob man sagt immer 1/3 Material, 1/3 Startleistung und 1/3 Fahrleistung.
Ja, okay.
Kann man nicht ganz so sagen, aber so kann man sich ungefähr vorstellen. Ich meine, wenn ich jetzt gar nicht Bob fahren kann, dann bringt es mir auch nichts, wenn ich schnell starte und einen guten Bob unterm Hintern habe, sag ich mal. Und ja, im Monobob ist ja bei uns das Besondere, dass da jede Nation den gleichen Bob hat. Das ist ein standardisierter Einheitsbob. Und da habe ich den gleichen wie die Rumänin oder wie die Amerikanerin oder wie die Jamaikanerin. Das heißt, im Monobob entscheidet bei uns wirklich nur Start- und Fahrleistung und gar nicht das Material.
Krass. Vielleicht noch eine Frage dazu, weil mich das auch interessieren würde. Wer wird sich von euch beiden schwieriger tun im jeweils anderen Gefährt? Also wenn Axel sich jetzt zum Beispiel mit Partner oder Partnerin in dein, glaube ich, Badass Barbie heißt dein Gefährt, glaube ich. Wie schwer wird er sich da drin tun, möglichst gut die Bahn runterzukommen? Und wie schwer würdest du dich tun, dich kopfüber auf seinen Skeleton-Ding die Bahn runterzuwerfen?
Ja, gute Frage. Ich glaube, egal wie wir jetzt antworten, einer wird angepisst sein. Also ich würde mir denken, dass Laura wahrscheinlich jetzt mehr Probleme hätte im Skeleton, weil es einfach eine... Gar nicht jetzt darum, dass es schwerer zu fahren ist oder irgendwas, aber diese Position, Kopf voraus und wir sehen ja ganz viel von der Fahrt nicht, weil die G-Kräfte so groß sind, dass wir mit dem Kopf auf dem Eis schleifen. Also ich fahre da nur nach Gespür vom Bauch, wie der Druck in mich reingeht.
Das ist auch krass.
Und das braucht, glaube ich, erstmal eine ganz lange Gewöhnungsphase, bis man sich an diese Situation überhaupt gewöhnt und das akzeptieren kann und sich dann trotzdem aufs Fahren zu konzentrieren. Und Bob, ja, ich bin so nie gefahren. Es ist halt viel sturzanfälliger als unser Sportart wiederum. Bei uns sieht es immer crazy aus und man sagt immer, es ist das Verrückteste, aber wir sind relativ safe, was wirklich schlimme Stürze betrifft, weil wir einen sehr flachen Schwerpunkt haben. Im Bob wäre es halt wahrscheinlich so, ich wollte wahrscheinlich okay runterkommen, aber wenn ein Fehler passiert, dann geht es halt direkt richtig auf den Sack.
Gibt es nicht auch so Skeleton-Schlitten für Anfänger, wo man auf jeden Fall unten ankommt, habe ich mal gehört?
Ja, ich glaube schon, so ein bisschen in die Richtung ist es geplant, aber ich glaube die Garantie für auf jeden Fall unten ankommen gibt es halt nie.
Das klingt so, als müssten wir das vielleicht mal ausprobieren.
Ja, können wir mal ausprobieren.
Mit BVB-TV, wer weiß.
Eine Sache, jetzt zitiere ich nochmal was der Chris gesagt hat vor 4 Jahren. Großartiger Spruch. Vierer-Bob ist wie Elefantenballett in der Badewanne. ich kann also erahnen, wie der perfekte Bobfahrer gebaut sein soll. Wie ist denn der perfekte Skeleton-Sportler gebaut?
Gute Frage. Also grundsätzlich würde ich sagen, so viel wie möglich Masse auf wenig Volumen, also wenig Oberkörper vor allem. Das ist extrem wichtig für die Aerodynamik. Also sag ich, ein großer Brustmuskel ist für uns ein richtiger Killer, weil wir müssen einfach flach auf dem Schlitten liegen und wenn du einfach eine zu große oder eine zu gut trainierte Brust hast, kommt halt die Schulter einfach ein Stück hoch und jeden Millimeter, den du hier Einschnitt hast, kommt halt Wind rein. Das ist aerodynamisch eine Totalkatastrophe. Es ist halt ja wie ein LKW dann. Hat einfach eine schlechte Aerodynamik. Der hat auch viel PS, aber wird trotzdem nicht schnell. Genau, und dann, ja, Größe ist gar nicht so entscheidend, also zu groß ist schlecht, zu klein ist schlecht, ich würde sagen, um die 1,80 ist top und Körpergewicht um die 85 Kilo und dann hast du eigentlich schon eine ziemlich gute Voraussetzung. Also zu klein ist meistens blöd, weil dann musst du einfach mehr über die Masse wiederkommen, weil also du musst dann mehr Muskeln aufbauen, um dieselbe Masse zu haben wie jemand, der einen Kopf größer ist. Und zu groß ist wiederum auch schlecht, weil dann meistens der Schlitten einfach für dich zu klein ist und du... Ergibt nicht so ganz Sinn. Deswegen, ja, ich würde sagen, so ein gutes Mittelmaß, 1,80, 85 Kilo, das ist schon ziemlich gut.
Und Laura, würdest du dem Zitat von Chris Weber erstmal so zustimmen? Oder gibt es da vielleicht auch nochmal ein paar Nuancen körperlicher Natur, was vielleicht ein bisschen besser wäre als eine andere körperliche Statur oder Eigenschaft?
Aber ich könnte mir Schulterbreite vorstellen, weil letztlich du... So stelle ich mir das vor, du haust ja wahrscheinlich die ganze Zeit da immer dagegen.
Das stimmt, man haut immer links und rechts, man wird so ein bisschen im Bob hin und her geschüttelt, aber man kann sich da auch Polster an diese Wände machen, dass man zum Beispiel nicht zu viel hin und her fliegt. Aber ja, bei uns ist es besser eigentlich größer zu sein und schwerer, muskulär schwerer zu sein, sag ich mal. Also weil zum Beispiel die Männer vor allem, die haben ein Gewicht von 110 Kilo, was sie wiegen dürfen pro Person. Und da ist es natürlich, wenn du dann 1,80 bist als Mann, schwierig auf 110 Kilo mit Muskelmasse zu kommen. Und dementsprechend ist es für die schon besser, größer zu sein. Bei uns Frauen ist es jetzt so, ja, wir haben zum Beispiel ein Maximalgewicht von 80 Kilo, aber mit Helm und Schuhen und Rennanzug und allem, also sagt man so 77 Kilo eigentlich. Klar, da darfst du jetzt auch nicht 1,60 für sein, deswegen auch da ein bisschen größer und ein bisschen mehr Muskelmasse ist bei uns auf jeden Fall gut. Wir haben ja im Bob diese Aerodynamik-Geschichte nicht. Also sobald wir im Bob sitzen, klar, also ich als Pilotin muss so tief rein wie möglich, dass mein Kopf nicht so weit rausschaut, aber das, was ich jetzt am Körper habe, das merkt man dann nicht aerodynamisch, sage ich mal. Genauso meine Anschieberin, die muss sich so weit reinziehen wie möglich. Aber ob sie jetzt ein bisschen breiter oder ein bisschen schmaler ist, das macht dann keinen Unterschied.
Ja, den Recap quasi zu den letzten Olympischen Spielen jetzt in Cortina haben wir ja erfolgreich hinter uns gebracht. Kommen wir jetzt zur Zukunftsperspektive. Wir sind ja ein transparenter Podcast, deswegen können wir sagen, wir nehmen hier auf am Freitag vor unserem Heimspiel gegen den FC Augsburg, der dann jetzt quasi noch ansteht. Und der Sonderspieltag, so heißt es, Sonderspieltag NRW, steht auch im Zeichen der Bewerbungsinitiative eben der Region Köln-Rhein-Ruhr und mit Dortmund natürlich als wesentlicher Standort für die Spiele in 36, 40 und auch 44. Könnt ihr vielleicht einmal ganz kurz eure persönlichen Gefühle auf den Tisch legen, quasi, was würde es euch ganz persönlich vielleicht bedeuten, wenn diese Spiele erstmal nach Deutschland und dann ganz besonders auch hier in die Region Dortmund, Köln-Rhein-Ruhr kommen würden?
Ich fände es mega. Also ich kann mir nichts Cooleres vorstellen. Ich habe gesehen, was es in Cortina macht mit den Menschen, die vor Ort sind. Aber auch Paris, letztes Jahr war ich auch als Zuschauerin vor Ort. Und die ganze Stadt hat so einen Olympia-Flair gehabt und es war so gute Stimmung. Und es macht was mit so einer Stadt, denke ich. Und auch vor allem mit den einheimischen Sportlern, dann sage ich mal. Die sind extra motiviert. Die Italiener haben jetzt auch extrem gut abgeschnitten in Cortina. Mhm. Und ich fände es so cool und ich finde, die Region hier, die könnte das super stemmen, bin ich mir ziemlich sicher. Sind alles nahe Wege und es könnte den Ruhrpott, sage ich mal, nochmal gut aufwerten, denke ich. Und ich wäre absolut dafür und würde es mir hier gerne anschauen.
Ja, hundertprozentige Unterstützung. Also ich fände es so geil. Also es wäre so unfassbar cool, die Spiele so nah zu Hause zu haben. Ich glaube, das... Ja, ich kann immer politisch das nicht ganz einschätzen oder wirtschaftlich, ob das jetzt große Nachteile hat, also was da jetzt so alles für Punkte sind, ob wirklich so viel Investitionen reinkommen, die vielleicht woanders besser aufgehoben werden, aber ja, also ich finde es genial, es ist eine geile Stimmung, die bei sowas immer entsteht, das ist, glaube ich, für ein Kinder, für einen Nachwuchs extrem gut, weil das merkt man ja auch beim Fußball-WM oder Fußball-EM letztes Jahr, vor 2 Jahren, wo auch in Dortmund Spiele waren. Die Stimmung, es war einfach übertrieben cool. Also mir macht das dann so viel Spaß, das löst so viel aus und so viel Energie, die da freigesetzt wird. Also ich glaube, da hätte jeder Bock drauf, hoffentlich.
Und ich denke auch, jetzt komme ich wieder zurück zu dem gemalten Brief von einem Kind. Sowas ist ja dann auch immer de facto ein Event, wo neue Vorbilder gefunden werden, wo du irgendwie hingehst mit deinen Eltern oder mit deinen Freunden und eine Sportart kennenlernst, wo du denkst so, die ist ja viel beeindruckender, als ich dachte. Also bei mir war es so, ich habe 2012 in London über die Sommerspiele da vor Ort berichtet. Jonas Reckermann kannte ich schon, weil der aus meiner Heimatstadt da mal Volleyball gespielt hat, aber dann war ich dann beim Tischtennis und dachte so, wie viel mehr Respekt hatte ich für diesen Sport, als ich da rausgegangen bin. Erstmal ein unfassbar fachkundiges Publikum, also ähnlich wie es bei euch auch gewesen wird. Also die Leute kennen halt einfach alle diese Sportart und wertschätzen die so unglaublich. Und dann sitzt du da und denkst so, ich muss mal wieder zum Tischtennis, Mann. Ich muss mal wieder anfangen, Tischtennis zu spielen, Leute.
Ja.
So.
Ja. Ne? Ja.
Ich glaube, jede Sportart ist in live einfach nochmal was ganz anderes als im Fernseher, sag ich mal. Das ist schon beeindruckend dann. Und ich glaube, wenn man dann hier wohnt und dann sagt so, hey, wir gehen jetzt mal heute zu Volleyball und morgen gucken wir uns mal das an. Das ist cool für die Kinder, die dann auch mitkommen und das vielleicht vorher noch nie in live gesehen haben und vielleicht auch nie drüber nachgedacht haben, diese Sportart zu machen. Aber dann hat man vielleicht ein Idol und die Person ist dann gerade gut und wird vielleicht noch Olympiasieger oder Olympiasiegerin. Und dann sagt man, und ich habe das live gesehen und ich will das auch gerne machen. Und das ist doch cool, das ist doch, was wir wollen, dass die Kinder wieder Sport machen.
Ihr habt es gerade schon so ein bisschen selber angerissen. Kommen wir zur letzten Frage für heute. Ja, Deutschland, ganz besonders die Region NRW, sind dann vielleicht nochmal ein bisschen, kann ich aus persönlicher Erfahrung oder wir sagen, ein bisschen sportverrückter als vielleicht andere Gegenden in Deutschland. Würdet ihr das selber auch so sagen? Spürt ihr das selbst? Und wie würdet ihr vielleicht nochmal beschreiben, jetzt selber als Olympiateilnehmende schon mehrfach euer persönliches Umfeld, vor allem Familie und Freunde? Natürlich fiebern die immer unfassbar extrem mit, wenn ihr dann selber auf im Wettkampfmodus seid und die auch selber vor Ort sind. Aber gibt's auch so von deren Seite so einen ganz generellen Olympia-Hype oder würde es den geben, wenn ihr jetzt zum Beispiel nicht deren Freund oder Familienmitglied sein würde, also Olympia an sich?
Also bei mir im Freundeskreis auf jeden Fall. Also sind eigentlich alle, nicht alle, gibt immer natürlich Ausnahmen und ist nicht nur das Thema, aber sind schon sehr viele sportverrückt. Also auch was so private Aktivitäten betrifft. Wir treffen uns einfach gerne zu verschiedenen Sportarten, egal ob Badminton, Bouldern, Paddeln, Tischtennis, also gibt es einfach viele Möglichkeiten und ich glaube, die fänden es, also in meinem Kreis fänden es alle geil, wenn Olympia hierher kommt.
100%. Also ja, die Familien auch, ne, sind natürlich sehr sportnah, die hätten natürlich auch extrem Lust da drauf und ja, NRW ist sehr sportbegeistert, sehr vielfältig, was den Sport auch betrifft. Klar, hier in Dortmund ist auch auf jeden Fall der Fußball sehr groß, aber Fußball wäre dann auch dabei, deswegen, ja, ich denke, das wäre schon ziemlich cool.
Allerletzte Sache, weil ich finde, damit haben wir angefangen, dann hören wir auch damit auf. Wer euch bei Instagram folgen will, welches Handle habt ihr da? Wie kann man euch reinfolgen?
Also ich heiße da Laura Nolte mit 2 E am Ende. Eigentlich wäre ich nur mit einem E geschrieben, aber gab es damals nicht mehr.
Wie geil. Schon vergeben.
Und ich heiße ganz normal Axel Jung, alles klein und zusammen Jung mit GK, also J-U-N-G-K.
Ja. Lohnt sich, ist guter Content. Ja. Also mich hast du auf jeden Fall, kann ich auf jeden Fall gewonnen.
Cool, das freut uns. Also würde uns sehr freuen, wenn uns da noch mehr Leute reinfolgen. Es ist wirklich wichtig für uns und für die meisten ist es einfach nur ein Klick. Aber es hat wirklich einen hohen Wert für uns, was es mit sich bringt.
Schön. Ganz viel Spaß morgen, auch wenn die Leute das hören, ist ja schon vorbei, aber ich ganz viel Spaß morgen.
Und ja, werden wir haben.
Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart.
Ja, danke schön, hat Spaß gemacht.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung.
Danke für die Zeit. Danke euch.
Sehr cool.
Das war's schon wieder. Lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung für den Algorithmus da und kommentiert die Folge. Danke und bis bald.